mit Thies. Mit Thies.
Horst Evers ist Satiriker, Comedian und vor allem Geschichtenerzähler. Der Mann fürs Skurrile. Sein neuer Roman, der heißt Es hätte alles so schön sein können. Herzlich willkommen, Horst Evers.
Hallo.
So, ja, der Evers, ist das weiches Evers? Ich habe dich nämlich auch schon mal sagen hören, Evers.
Evers, also ich selbst sage tatsächlich Evers, ja.
Das fiel mir nämlich mal auf. Genau. Da dachte ich, also von Natur aus würde ich immer sagen Evers.
Neigen viele zu in dem Falle. Klar. Es ist bei mir tatsächlich so, es ist ja ein Künstlername und ich habe meinen Geburtsort eben umgestellt und der heißt halt Evershorst.
Der heißt Evershorst eigentlich.
Ah ja, ach guck. Ja. Aber die Leute dort sagen halt Evershorst.
Ach guck mal.
Ja, in der Tat. Und von da habe ich dann das auch so übernommen für den Namen.
Horst Evers, der Mann. Ja. Und hey, gut, ne? Gut, ja. Ausgesprochen. Also kannst mich jedes Mal korrigieren, wenn ich Evers sage.
Ich habe ein unglaublich dickes Fell, was das angeht.
Also warum? Was hast du schon alles anhören müssen?
Es ist mit das Schönste ab und zu, dass ich mit Vince Ebert verwechselt werde. Das ist mir durchaus schon passiert. Wo dann jemand eben auf mich zukommt und sagt, ihre Nummer, die finde ich sehr gut. Und dann fängt er an zu erzählen, wie man es ja manchmal hat. Und man erinnert sich überhaupt nicht dran. Und jetzt mache ich es ja aber auch schon relativ lang. Und ich muss zugeben, es gibt teilweise auch Geschichten, an die erinnere ich mich im ersten Moment nicht dran. Und überlege selbst verzweifelt, in welchem Buch könnte das sein? Das ist ja wirklich eine schöne Geschichte und alles. Und kriege dann irgendwann mit, er meinte die ganze Zeit dann doch Vince Ebert. Und ich werde diese Geschichte nie finden.
Also ich habe jetzt lauter Wissenschaftsfragen hier mir ausgedacht.
Das, ja, natürlich.
Das bist du doch, oder?
Das ist eins meiner Steckenpferde.
Also Horst Evers, der Mann, der wirklich Spezialist ist für die absurden Situationen. Mhm. Ob das nun um den Namen von WLAN-Netzen gibt. Hast du wieder ein schönes entdeckt mal in letzter Zeit?
Jetzt in letzter Zeit keins
mehr. Ach, guck mal, die Leute werden nicht mehr so einfallsreich wie früher.
Tatsächlich, sie werden eben in der Tat, also mittlerweile heißen oft viele einfach nur noch Mainz oder eben aber dann Mainz 1 oder Mainz 2. So richtig Mühe geben sie sich nicht mehr. Also dieses Kommunizieren über WLAN-Netze, Das ist tatsächlich ein bisschen weniger geworden.
Keine Hundenamen mehr. Ich glaube, wie man beim Pinkeln in der Kneipe im Stehen einschlafen kann.
Also, genau.
Meinst du, das ist ja schön, wenn man über sowas natürlich schreibt und diese Sachen rausfiltert aus unseren alltäglichen Absurditäten, aber kann man das wirklich schon beim Stehen einschlafen?
Das ist einem Freund von mir so passiert. Also in der Geschichte ist es ja auch tatsächlich so, dass ich, das ist ja dann auch die Fallhöhe, dass ich halt den Kindern das erzähle, wie ich ihren Vater kennengelernt habe. Und in der Tat habe ich jemanden praktisch genauso auch kennengelernt. Man ist ja manchmal nicht ganz sicher und weiß nicht, ob er nur in tiefe Andacht versunken ist oder tatsächlich weggedöst ist dann in dem Falle. Aber ich hätte jetzt gedacht, das hat jeder schon mal erlebt. Aber vielleicht ist das auch eher so eine Landjugend dann, wo man
das... Das gibt das nur in Niedersachsen. Also was passiert vor allem in Niedersachsen? Ja. Also die Geschichten, die du schreibst und die vielen Menschen ja solche Freude machen, die haben in der Regel durchaus einen wahren Kern oder eine kleine Begebenheit, die dich inspiriert hat und dann wird eine Geschichte gestrickt daraus.
Genau, also praktisch jede Geschichte hat irgendwo irgendein Erlebnis, auf dem es wirklich fußt, was wirklich so war, was wirklich passiert ist. Also es gibt beispielsweise im aktuellen Programm, gibt es jetzt eine Geschichte, die beginnt damit, das war auch tatsächlich so, dass ich in Franken unterwegs bin, an einer Landfleischerei vorbeikomme und die haben in ihrem Schaufenster ein großes Schild, auf dem steht veganfreie Wurst. Mhm. Wo ich es erst auch gar nicht gemerkt habe, was ist also, wo du nur vorbeigehst und denkst, das Wort ist zu lang, das kann doch nicht sein und dann zurück und gesehen, nee, da steht wirklich veganfreie Wurst und da bin ich dann eben reingegangen und habe die Metzgersfrau gefragt, die auch sehr zugänglich war und gesagt hat, ja, anfangs war das ein Scherz, weil es kamen immer mehr Leute rein, die haben gefragt, was sie so an Veganem haben und als Fleischerei hat sie genervt irgendwie. Mhm. Deshalb haben sie das Schild dahingehängt, veganfreie Wurst und seit sie das Schild aber hatten, ist die Nachfrage nach veganfreier Wurst immer größer geworden. Also es kamen immer mehr Leute, die sich genau dafür dann interessiert haben, sodass sie mittlerweile eben zwei Stapel da liegen haben. Also sie haben einmal die ganz normale Wurst, wie sie da immer war, so eine Art Jagdwurst, ja. Und daneben genau die gleiche Wurst in dem Stapel, an der steht halt veganfreie Wurst und von der verkaufen sie das Dreifache. Also wo die Metzgersfrau sagt, sie nimmt das jetzt mal so hin. Also das ist dann eben so. Sie hat das jetzt halt akzeptiert. Also sie geht auch davon aus, die Leute vermuten wohl, das ist eine Zusatzqualifikation, dass die außerdem auch noch total veganfrei ist, die Wurst. Viele fragen auch, kann das nicht doch Spuren von Veganem enthalten? Muss ich dann sagen, nein. Aber das sind dann sozusagen dieses Schild mit der veganfreien Wurst, das ist etwas Klassisches, was dir dann auffällt irgendwie unterwegs. Und wo ich in dem Moment direkt auch schon wusste, ja, da ist natürlich eine Geschichte.
Total.
Und so hat meistens irgendwas dann immer so einen wahren Kern oder ein Erlebnis, aus dem dann, das gebe ich zu, oft eine relativ rasante Geschichte. Mhm. Also ich bin ja in der Tat ein Freund der vielen überraschenden Wendungen und des die Schraube wirklich gerne immer noch eins weiter drehens. Das macht mir nach wie vor sehr großen Spaß, so eine Geschichte auch auszureizen. Ja.
Um diesen Schnellkurs in Horst Evers dann nochmal abzuschließen, es gibt auch eine Geschichte über eine Burka-Party. Ja. Da warst du vermutlich nicht selbst oder hast du dich drunter gemischt?
Nein, das war, da war tatsächlich der Grundgedanke, die Burka-Party ist eben, dass eine Reihe von Freunden zusammen halt unter Burka sitzen, damit sie frei sprechen können und diese Freiheit auch nehmen. Aber der Grundgedanke eigentlich der Geschichte war und was dem zugrunde liegt, dass wir bei den explodierenden Mieten, was natürlich auch Berlin im Moment wahnsinnig stark betrifft, dass es sehr, sehr schwierig ist, dass ein Freund von mir sozusagen mehr oder weniger in einer Art Badezimmer wohnt. Also das war eine große, luxussanierte Wohnung eines Paares, die halt ausgebaut haben, natürlich mit zwei Bädern, also ein gewaltiges, großes Luxusbad. Und dann haben die sich getrennt, konnten die Wohnung nicht mehr halten. Der Mann ist raus, die Frau ist da geblieben und es ging aber mit so einer Zwischenwand, die beiden Wohnungen voneinander und zu unterteilen. Jetzt waren die aber so geschnitten, dass der Teil, den sie dann vermieten konnte an meinen Freund, der hatte eben nicht dieses kleine Bad, sondern das große, gewaltige Luxusbad. Und deshalb bewohnt er jetzt tatsächlich eine relativ skurrile Wohnung, die insgesamt, glaube ich, 40 oder 45 Quadratmeter hat. Von denen sind aber 30 Quadratmeter Badezimmer. Also weshalb er da ein Wohnbad eingerichtet hat mit allem Möglichen. Und da sitzen dann eben die Freunde unter den Burkas und erzählen sich das, was auch daran liegt, weil wenn man in so einem Badezimmer wohnt, eine Besonderheit ist ja, normal, wenn man in einer Runde sitzt, wenn einer auf Toilette muss, würde er sagen, er geht kurz raus auf Toilette. Ja. Hier ist es eben so, dass er alle anderen bitten muss, kurz rauszugehen, damit er auf die, und mit dieser Burka ist das ja viel einfacher. Da braucht er, die deckt ja alles ab und da können alle im Raum bleiben. Das ist, und das ist ausgedacht, das passiert natürlich nicht bei ihm. Es müssen dann alle raus, aber diese Absurdität, was eben auf dem Wohnungsmarkt mittlerweile da auch passiert, dass er tatsächlich eine Wohnung bewohnt, die zu mehr aus der Hälfte als aus Badezimmer besteht, das ist das zugrunde liegende Erlebnis. Das ist in der Tat so und da gibt die Wirklichkeit im Moment natürlich auch vieles her, was man da gerne mitnehmen kann.
Gibt es eigentlich Flecken auch in Deutschland, sage ich mal, wo die Anhäufung von Absurditäten besonders ist? Also passiert sowas natürlich überwiegend in diesem Riesenpott Berlin, wo Kulturen aufeinandertreffen, wo die Leute auch manchmal noch ein bisschen mehr improvisieren als im Rest Deutschlands. Oder gibt es die Geschichten vor allem auf dem platten Land?
Also ich glaube, also zweierlei. Natürlich sind die Geschichten immer da mehr, wo man genau hinguckt. Es ist letztlich, eigentlich die Geschichten sind immer überall. Es ist immer eine Frage, wie du hinguckst, wie du es mitkriegst, wie du es siehst. Das Besondere, das Außergewöhnliche insgesamt, würde ich aber sagen, passiert mittlerweile wirklich eher in den kleineren Orten. In den kleinen, weil die großen Städte, also jetzt eben Städte wie Berlin, Köln, Stuttgart, Frankfurt, München und dergleichen, die sind sich schon relativ ähnlich, wenn wir ehrlich sind. Die haben auch in ihrer Struktur, sind sich einigermaßen ähnlich, auch von den Leuten und so. Aber die Besonderheiten, das wirklich Originelle, Schöne, das hast du dann eher in den kleineren Orten. Mhm. Allerdings ist es jetzt auch wiederum so, dass in den großen Orten ja die Leute aus kleineren Orten zusammenlaufen. Die kommen von überall her und da triffst du dann auf einmal sehr viele, die dir ja die Geschichten erzählen von ihren Orten. So dass du dann wieder, also wenn du es selbst erleben willst und selbst sehen willst, musst du eigentlich über Land fahren. Da kriegst du es dann mit. aber in den großen Städten hast du manchmal den Service, dass dir eben jemand sagt, oh, ich bin in Günzburg geboren und dann erzählt dir der irgendwas von dort. Weil ich das jetzt frei ausgedacht. Es gibt keinen großen Skandal im Moment in Günzburg.
Es gibt kein Günzburg.
Nein, es ist gar nicht irgendwie. Aber der dann irgendwas erzählt, was der Bürgermeister da gerade gemacht hat, was völlig absurd ist. Oder jemand, der aus der Nähe von Braunschweig, der mir dann erzählt, dass dieselbe Firma, die den BER baut, dort auch schon eine Brücke gebaut hat, wo sie dann irgendwann festgestellt haben, und das ist wirklich wahr, sie haben alles bedacht bei der Brücke, außer dass Autos rüberfahren könnten. Und deshalb konnten sie die Brücke nie in Betrieb nehmen, weil die einfach das Gewicht von Autos nicht, das haben sie vergessen, dass das ja auch noch ein Gewicht hat. Und das kriegt man ja so oft gar nicht mit. Das wird dir dann aber in der Stadt, da laufen dann die Leute zusammen und da kriegst du dann viele Geschichten auch so geliefert.
Auf dem Land eben passiert auch ganz vieles. Ja. So wie auch die Geschichte, zumindest da beginnt sie, in deinem neuen Buch. Mhm. Es hätte ja alles so schön sein können. Genau. Da haben wir Marco, der ist 17 Jahre alt, ne, so richtig im tiefen Niedersachsen.
Ja.
Versucht dann mit einer jungen Frau einen Toten wegzuschaffen, der kopfüber aus dem Fenster gefallen ist aus einem Bordell. So, seine beste Freundin Mareike schließt sich den dann auch noch an und es beginnt eine rasante Tour und du hast ja gesagt, deine Geschichten, die nehmen ja gerne Fahrt auf und werden rasant, eine rasante Tour durch eben ganz Deutschland. Wenn wir mal kurz über dich noch reden vorher, was war denn dein wildester Roadtrip, den du in deinem Leben gemacht hast bisher?
Es gab einmal eine Fahrt, die hat mich damals sehr beeindruckt, das lag aber auch daran, dass ich erst 14 Jahre alt war. Das war eigentlich gar nicht so weit. Ich bin wirklich auch dieses Dorf, das in dem Buch ist, Torfstede, das ist zwar ausgedacht, aber es ist nicht erfunden. Also es hat schon große Ähnlichkeit zu dem Dorf meiner Kindheit. Und ich bin eben im Land.
Ist Diepenholz.
Diepholz, Landkreis Diepholz. Und von dort ist es eigentlich gar nicht so weit zur Nordsee, aber als ich 14 war, bin ich mit Freunden mit dem Fahrrad zur Nordsee gefahren. Mhm. Auch, ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben, elendlang. Wir waren allein schon 5 Tage unterwegs mit dem Fahrrad, bis wir mal da waren und dann dort auf dem Campingplatz und das war eine sehr prägende Zeit für mich. Das war ein großes Abenteuer. Das war das erste Mal, dass ich wirklich dann nur mit Freunden alleine, eben mit 14, so eine vergleichsweise lange Fahrt gemacht habe. Gar nicht jetzt so wild in große fremde Länder, sondern nur an die Nordsee. Natürlich alles gut ausgebaut, natürlich alles schön behütet und auch die Campingplätze mit vernünftigen sanitären Anlagen. Aber trotzdem, das war für mich schon große, weite Welt. Und das hat mich, ich habe den Sonnenbrand meines Lebens, weshalb ich heute noch einmal jährlich zum Hautarzt gehen muss, weil die ja immer fragen, wie es ist. Damals hatte ich richtig einen mit Blasen und Rot und alles, weil mir alles egal war. Es war so schön, es war so toll, die Welt, dass ich versehentlich dann mehrere Stunden in dieser Sonne gelegen habe, vor lauter Glück. Das war schon mit allem drum und dran ein Erlebnis, wozu ich nur raten kann. Also wer, ich weiß nicht, wo man von hier aus dann hinfährt, wer 14 ist, einfach mit Freunden so eine Fahrradtour über 2 Wochen machen.
Ja.
Irgendwo ist es egal. Das kann auch nur zum nächsten Baggersee sein. Es muss gar nicht weit sein. Man ist eh viel länger unterwegs, als man meint. Man ist eh viel langsamer als gedacht. Und das zweite war, das war nach dem Abitur. Da war ich dann schon 19. Ich weiß nicht genau, warum ich das damals gemacht habe. Ganz alleine bin ich mit einer dieser Bustouren, die es auch damals schon gab, Rainbow Tours hießen die damals, wo ich sagte, wo ist das Verhältnis von weit weg und Kosten am günstigsten?
Ja.
Also wo kann ich für am wenigsten Geld am weitesten wegfahren mit diesem Bus? Und das war dann damals die Algarve, also Faro in Portugal, wo ich einfach hingefahren bin, ganz alleine, ohne einen einzigen Freund, ohne alles. Und mir das erst bewusst wurde, dass ich da ja jetzt ganz alleine mit meinem Rucksack stehe, als ich aus diesem Bus ausgestiegen bin. Als der Bus weg war und ich dann dort war, auch nicht mit relativ viel Geld und mir nur klar war, ich muss auch wieder in 2 Wochen an diesem Busparkplatz sein, da fährt mein Bus zurück, die Karte habe ich und ansonsten weiß ich gar nichts. Was ich jetzt, ich hatte keinen Plan, ich hatte auch keinen, es war mehr oder weniger so eine fixe Idee und auch da würde ich heute im Nachhinein sagen, saugut, dass ich das gemacht habe, weil also erstmal
genau,
habe ich...
Warum? Wen hast du getroffen, was hast du entdeckt?
Ich habe eigentlich niemanden getroffen, der mir wirklich in Erinnerung geblieben wäre, aber es war tatsächlich jeder Tag ein Abenteuer und das ist ja das Tolle an diesem Erwachsenen. Du hast halt wahnsinnige Angst. Ich glaube, jeder hat eigentlich wahnsinnige Angst, aber es ist eben auch so spannend. Und man denkt ja auch immer in dem Alter, man würde was verpassen. Ja. Das viele denken es ja bis später dann noch. Und nur die Angst hält einen dann irgendwie davon ab. Und manchmal ist es tatsächlich dann irgendwie auch sinnvoll, gerade bei so einem vorsichtigen und schüchternen Menschen wie mir, was ich damals noch viel mehr war, was ich eigentlich auch immer noch bin, sich in so eine Situation zu bringen, wo er dann gar nicht mehr anders kann, als sich dieser Angst zu stellen, wie in dem Falle einfach der Situation, dass ich gar nicht anders konnte, als dann erstmal 3 oder 4 Nächte am Strand zu schlafen, was ich niemals für möglich gehalten hätte, noch als ich in den Bus eingestiegen bin. Aber als ich dann dort war, war es klar, dass das jetzt so ist und dass das so sein muss. Und dann lernst du eben auch Leute kennen, die das natürlich auch machen. Und nach 2 Tagen merkst du, es ist gar nicht so, dass jeder, den du kennenlernst, ganz toll und ganz nett ist, sondern du kannst auch Arschlöcher kennenlernen. Das ist ja auch eine interessante Erfahrung, die man dann erstmal macht.
Die waren aber immerhin nicht so arschlöchig, dass du sie noch in Erinnerung hättest heute.
Genau, also, eben. Also die waren vor allen Dingen nicht so arschlöchig, dass die mir irgendwie mein Zeug weggenommen hätten oder so. Die waren einfach nur doof halt. Das geht ja alles dann noch. Das ist aber dann eben, ja, das ist ja praktisch auch das, was bei, wie ich finde, bei einem Roman ja immer praktisch das Wesentliche oder das Element ist. Du hast irgendwas, jemand, der lebt, was auch beschreibt, dann passiert etwas und das verändert was. Und am Ende des Romans ist etwas anders geworden. Hat sich jemand verändert? Warum? Durch dieses Geschehen, das, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, das zu erklären. Und da sind solche Fahrten natürlich auch, da würde ich sagen, als ich in den Bus eingestiegen bin, damals nach Portugal, war ich natürlich ein anderer als der dann später ausgestiegen ist. Mhm. Und insofern war es schon toll, obwohl ich in den 2 Wochen mehrfach dachte, du Idiot, was hättest du nicht alles anderes in der Zeit machen können, statt jetzt hier gefühlt, es war natürlich alles lächerlich, aber gefühlt praktisch jeden Tag um deine Existenz jetzt hier zu kämpfen und praktisch ständig zu überlegen, wo esse ich was, wo schlafe ich, wo und da die ganze Zeit nur am Gucken zu sein.
Dann wollen wir mal gucken, was alles sozusagen vielleicht auch in deinem Leben passiert ist für diesen neuen Roman, der erfunden ist. Und dennoch gibt es immer so Kleinigkeiten. Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel in diesem Dialog zwischen Marco und Jana, da geht es darum, wer fährt das Auto? Mhm. Und dann sagt er, kannst du Auto fahren? Ich bin 17. Nee, das habe ich nicht gefragt. Ich kann Trecker fahren und Moped, vielleicht auch ein bisschen Auto. Ein bisschen? Und dann heißt es ja, wir sind hier auf dem Land, hier kann jedes Kind ein bisschen Auto fahren. Also zumindest Auto genug hier, um das Auto der betrunkenen Eltern von der Dorfgaststätte zurück auf den Hof zu manövrieren. So ist das auf dem Land. Ein bisschen von allem kann jeder.
Genau.
Das ist ja aber auch wirklich so. Ja. Das heißt, welche Fähigkeiten, welche Dinge kannst du zum Beispiel, die deine Freunde, die wirklich in Berlin nur groß geworden sind, nicht in Niedersachsen wie du erstmal, die nicht können. Was hast du dir so an?
Naja, also wo wir das Beispiel gerade, ich kann natürlich Trecker fahren.
Ja, los.
Ich kann auch, ich weiß nicht, da hat sich, ich bin jetzt nicht auf dem neuesten Stand der Technik, aber ich konnte damals beispielsweise sehr gut auch eine Ballenpresse eben fahren. Damit habe ich mir, also für Strohballen oder für Heuballen, das war einer der Jobs während meiner Schulzeit. Also wir hatten ja eine Reihe von großen Bauern bei uns da auch in der Gegend, dass ich dann nach der Schule da hingegangen bin und einfach, das fand ich auch toll, da übers Land gefahren bin und Stroh und Heuballen da mit dem Trecker, mit der Ballenpresse gepresst habe. Das kann ich natürlich. Ich habe Grundwissen in der Aufzucht von Nutzvieh, weil mein Großvater, als er noch gelebt hat, er war eben, also unser Hof war wirklich sehr, sehr klein. Und ihm war es aber trotzdem wichtig, eigentlich am liebsten jedes Tier, das es überhaupt gibt, was man überhaupt haben kann, auch zu haben. Also er hatte Schafe, er hatte ein Pferd, er hatte eine Kuh, er hatte alles mit dabei.
Nicht gerade ökonomisch?
Ne? Nicht, überhaupt nicht ökonomisch, darum ging es ihm aber auch nicht. Also das war wirklich Leidenschaft bei ihm in dem Falle und mein Vater war dann eh auch bei der Post. Ich weiß nicht, ob das überhaupt auf plus minus null rausgekommen ist, was da noch an Landwirtschaft gelaufen ist. Aber für meinen Großvater war es mit das Größte, das alles zu haben. Und es gibt ja hier in einem Buch auch einen Großvater, der es als moralisches Versehen oder Versagen ansieht, wenn irgendwas weggeworfen wird. Mhm. Alles muss weiterverwendet, alles muss wiederverwendet werden. Natürlich alles, was von einem Tier kommt, wird verwendet. Da werden dann selbst aus den Hufen noch irgendwelche Sachen geschnitzt und gebaut. Es werden aus Orangenkisten Möbel gebaut und dergleichen mehr. Und das ist nicht ganz ausgedacht. Es war, also mein Großvater war jetzt nicht so extrem wie in dem Buch.
Aber kann man verstehen, dass jemand so denkt, oder?
Es ist heute natürlich wieder dieses nachhaltige Wirtschaften, was man damals in den 70er, 80er Jahren ein bisschen belächelt hat und vielleicht auch albern fand. Heute ist es natürlich wieder ganz weit vorne. Mhm. Also wenn heute noch, wenn es das noch gäbe, diese tatsächlichen Nachttischchen und so, die mein Großvater aus Orangenkisten gebaut hat, mhm. die wären heute, glaube ich, sehr angesagt. Ich hätte sie sehr, sehr gerne zu Hause eigentlich. Aber damals, eben in den 70er, 80er Jahren, wobei der Roman spielt ja jetzt eben in der Gegenwart, aber erzählt dort aus der Zeit. Damals war es dann eher, wirkt es etwas skurril, dass das einer so macht. Auch die ganzen Silberpapierchen aufzubewahren und dann zum Schmuck auf irgendwelche Sachen zu kleben, das war eher ungewöhnlich. Mhm.
Also diese skurrilen Typen mhm. gibt es ja auch wieder in diesem Roman. Also Sense zum Beispiel.
Ja.
Der ist ja also so ein harter Typ, von dem man aber nicht vermuten würde, dass er so auf die Einhaltung der reinen deutschen Sprache pocht. Ja, also dürfte ich Sie höflich darum bitten, keinen Satz mit weil zu beginnen, sagt hier der Sense, der auch schon, ne, was ist er, so eine Art Rocker? Ne?
Genau, er ist ein eigentlich Rocker, ein Geldeintreiber von Rockern, also wirklich auch eine Kante und jemand, der keinen Spaß versteht, aber der vor allen Dingen bei grammatikalischen Unzulänglichkeiten überhaupt keinen Spaß versteht
und auch schon
richtig aus der Haut fahren kann.
Und Leute auch schon wegen eines falschen Konjunktivs verdroschen hat.
Ne? Ja.
Also bist du so eine Sprachpolizei?
Also nein, gar nicht.
Ich habe Leute bei meinem Umfeld, die sind Sprachpolizei.
Genau, es ist bei mir ist es eher die Spitze. Ich habe sie natürlich auch in meinem Umfeld. Und
wer ist es?
Das kann ich so nicht sagen.
Doch kannst du.
Nein.
Guck ganz nein. ernst und mit großen Augen. Kurz mal überlegt, ob du es doch sagen kannst.
Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich es doch sagen kann oder ob ich es verklausulieren kann. Aber
ja, verklausulier es doch einfach mal.
Nein, es sind dann tatsächlich natürlich auch teilweise Kollegen, beispielsweise ich komme ja aus einer linguistischen Schule, wo ich persönlich sage, alles, was gesprochen und verstanden wird, ist Sprache. Ja. Und ist Sprache und ist eigentlich auch korrekt. Ja. Und letztlich kannst du alles so formulieren, wie du willst. Du kannst alles auch so bauen. Und ich liebe es ja besonders. Es ist, wenn Sachen sozusagen neu gebaut werden oder neu gedacht werden. Es gibt der 17-jährige Junge, der Marco in dem Roman sagt irgendwann einen Satz, den habe ich von meiner Tochter geklaut. Den hat sie nämlich vor einiger Zeit gesagt. Und der hat mich wirklich begeistert, wovor sie ihm zu uns gesagt hat, solange ihr euren Tisch über meine Füße stellt. Was ihm die ganze Sache umdreht. Was mir sehr gefallen hat und was ich ihr dann direkt abgenommen habe, das würde ich gerne hier meinen 17-jährigen Jungen sagen lassen. Und dieser Umgang natürlich, dann auch solche Sprichworte dann falsch zu verwenden, damit umzugehen und so, das liebe ich persönlich sehr und habe da mit Kollegen, mit hochgeschätzten Kollegen und eben teilweise auch bekannt, so dass manchmal dann Auseinandersetzungen bis aufs Blut. Also die sagen, wenn du das ewig weitermachst, gibt's das Richtige irgendwann gar nicht mehr und dann kannst du da auch nicht mehr mitspielen, weil niemand mehr weiß, was ist richtig und was ist falsch und dann dieses Überraschende auch nicht mehr funktioniert und da haben sie auch recht. Das stimmt ja, wenn du permanent, also wir haben es ja in anderen, jetzt mache ich ein großes Fall, in politischen Zusammenhängen haben wir es ja auch im Moment, wenn du permanent sozusagen die Grenze nach hinten verschiebst, auch bei der sprachlichen Korrektheit, dann bist du irgendwann so wie ein US-Präsident, der permanent und immer und immer und immer wieder lügt, gibt es dann irgendwann keine moralische Instanz mehr, sodass alles in sich nicht mehr funktioniert. Und das stimmt auch so, dass ich sagen würde, es muss dann doch in vernünftigen Grenzen passieren und ich selbst dann da auch persönlich jetzt sagen würde, ja, es gibt irgendwo eine Grenze, ja. Mit der man dann eben auch wieder spielen kann. Aber okay. man muss eine gewisse sprachliche Ästhetik oder Sauberkeit auch haben, auf die man sich dann immer noch einigt und die für alle klar ist, damit man dann auch wieder ausbrechen kann.
Wer ist denn wohl dabei bei diesen Sprachpolizisten unter deinen Kollegen? Also ich könnte es mir beim Herrn Riechling zum Beispiel vorstellen, dass der darauf pocht.
Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
Also ansonsten weiß ich gar nicht, wer ist denn doch so korrekt? Na ja, gut. Wenn wir nicht von selbst drauf kommen, dann werden wir es auch nicht mehr erfahren, Leute. Ne?
Ja. Nein, also tatsächlich muss man da ja so sagen, jetzt im Kleinkunstkabarettbereich, wir sind ja wirklich, das sagt man immer gerne so, aber wir sind wirklich eine große Familie. Wir mögen uns alle sehr, sehr gerne und es arbeiten eben viele natürlich auch mit diesem Sprachmittel, mit Sprachglossen, was man sagt, was man nicht sagt. Und das ist ja alles sehr spielerisch. Wir agieren da ja wirklich alle auch auf Augenhöhe und jeder weiß, der eine kommt halt aus der Schule und der Ecke und der andere aus der. Ja, ja. Und das sind ja schöne Auseinandersetzungen, weil die alle auf einem sehr spielerischen, sehr schön, wie ich finde, auch sehr, sehr hohem Niveau geführt werden. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Also das hat wirklich überhaupt nichts Bösartiges dann.
Nein. Und ich glaube, Sense ist doch auch der Lügen für die höchste Form der Kommunikation hält. Ne?
Natürlich.
Das ist ja auch Sense, der dann sagt, ich foltere oder töte nur, wenn ich einen guten Grund dafür habe. Ein guter Grund könnte beispielsweise sein, dass mir einfach danach ist. Also diese Logik, die ist ja natürlich zum Totlachen. Kennst du die Logik trotzdem von Menschen, realen Menschen?
Von realen Menschen nicht, Gott sei Dank nicht. Also das
wäre zu viel.
Da spielt natürlich im Moment, wie wir in den ganzen Roman, also ist diese, wenn man will, ich mag das ja auch sehr gerne eigentlich, wenn man will, kann man in all diese Personen und den ganzen Roman auch sehr viel rein interpretieren, was von mir auch gewollt ist. Also ich bin da ja tatsächlich auch ein Autor alter Schule, dass ich durchaus auch mit Metaphern und Symbolik arbeite, also ist ja immer ein bisschen schwierig, weil es dann auch eine Krimi-Handlung wird, darf ich da auch nicht zu viel verraten, aber es gibt beispielsweise eine Szene, wo der Marco in einen Strauch fällt und da dann festhängt und ganz viele kleine Zweige und so sich da auch in seinen Fleisch bohren und überall und er dann eben überlegt, wenn er da jetzt rausgeht, ist das nicht wie es dann manchmal ist, wenn man einen Messerstich hat oder so, da soll man das Messer ja auch nicht rausziehen, weil solange wie das noch dort ist, ist alles in Ordnung und das muss dann ein Arzt machen, ganz in Ruhe und er überlegt, sollte ich nicht einfach in diesem Strauch bleiben und warten, bis ein Arzt vorbeikommt, der mich da rausholt und irgendwann entschließt er sich aber doch aufgrund von großen Schmerzen, muss er sich jetzt daraus entfernen, damit der überhaupt frei und wieder gehen kann. Und da ist diese Metapher zum Dorf, zum Aufbruch aus dem Dorf, die ist schon sehr greifbar, wo ich dann auch lange überlegt habe, oh, wird das jetzt nicht zu deutlich? Wird das nicht etwas zu dick in dem Moment? Aber dann dachte, ach nee, komm, warum denn nicht? Was hasst du dich denn immer so? Lass es einfach mal so, dass man es da in dem Moment auch mitnehmen kann. Und das ist das ist dann bei einer Person wie Sense und wie in vielen dieser Bereichen im Roman, ist diese Zeit, in der wir im Moment sind, diese sehr abstruse Zeit mit den ganzen Wahnsinnigen in der Welt, mit ihrer abstrusen Logik auch, die dann in sich ein geschlossenes Weltbild haben. Also du hast ja eh dann die Situation, dass viele Leute jetzt eben, das ist ja das Problem, nur noch ihr Weltbild wahrnehmen, also in ihrer Filterblase sozusagen leben, wo sie sagen, so, ich verstehe jetzt oder ich denke jetzt nur noch das, was ich auch verstehe, so. Und das ist eben oft nicht sehr viel, was es dann sehr schwierig macht, die aber in diesem Weltbild, in diesem Denken sehr geschlossen sind und wo du dann auch nur schwer reinkommst, weil sie dich mit eigenwilligen Argumenten dann trotzdem manchmal immer wieder aus den Angeln heben. Und natürlich steht dieser Sense ein bisschen für diese Abstrusität, also den habe ich schon, also das habe ich ihm schon so auch mitgegeben, dieses Stück Zeitgeist, was wir da im Moment haben.
Also man kann dir nicht vorwerfen, dass das Landleben romantisiert wird, ne?
Also das auf da jeden Fall haben aber nicht. Auch die Leute auf dem Land kein Interesse dran.
Aber wie ist das tatsächlich? Ich sehe ja Landleben und wenn ich so tiefes Niedersachsen denke, dann sehe ich eher so ein bisschen was Trockenes, Humorloses. Also ich habe selbst mal in der Nähe von Hannover gewohnt, auf dem Land. Und dennoch, auch irgendwo am Anfang des Buches, erwähnst du aber nochmal speziell, das Land, die haben ihren besonderen Humor und die haben auch wirklich ihren eigenen Humor und vor allem, sie haben Humor.
Sie haben Humor, also, absolut. Das heißt also sie haben einen großen, einen ganz, wie ich finde, ganz feinen Humor, der eben dort in Niedersachsen auch sehr trocken ist. Der kommt sehr aus der Ruhe heraus, wie dort fast alles aus der Ruhe herauskommt. Das liegt mir sehr nahe. Ich mag das sehr gerne. Und ich kann damit sehr, sehr gut umgehen. Also dieser Humor, den ich gerade am Anfang, als ich das Dorf insgesamt so ein bisschen beschreibe mit der Geschichte und da dann auch beschreibe, wie der Humor dort ist und so, der ist wirklich überhaupt nicht ausgedacht. Also der würde ich sagen, da habe ich tatsächlich versucht, so präzise wie möglich diese Art des Humors zu treffen.
Das heißt, was wäre nochmal so ein Beispiel?
So ein Beispiel ist, es gibt dort eben diese große Legehennenfarm, der dann irgendwann umstellt auf Bio natürlich, weil nach all den Geflügelskandalen, was in Niedersachsen auch eine Riesengeschichte war und immer noch ist, diese ganzen Skandale mit drumherum, mit all diesen Geflügelskandalen und dem ganzen mehr halt dann auf Bio umgestellt und die Leute im Dorf sagen, und seitdem läuft das mit den Eiern auch wieder rund. Ja. Das ist so ein klassischer Satz, wie er dort dann läuft, was, also sie würden niemals selbst drüber lachen, aber sie finden es sehr lustig, was sie da sagen. Also sie gefallen sich schon sehr gut, sie wissen das sehr, sehr genau, wie sie das dann formulieren. Und das ist dann eben die Art und Weise, wie sie damit umgehen. Oder das ein anderes klassisches ist das norddeutsche Kompliment. Das ist auch etwas, was du so vor allen Dingen in Norddeutschland findest. Du kriegst dort nie ein direktes Kompliment irgendwie. Also es würde nie jemand zu dir sagen, Mensch, Sie sind aber ein kluger Mensch. Sie sind wirklich, sondern es wird dort immer gesagt, naja, dumm ist er nicht. Also es wird selbst im Kompliment immer noch eher der Mangel benannt. Das, was er nicht kann, er kann nicht mal dumm sein. Oder eben stillsitzen kann der gar nicht. Kriegst nie ein direktes Argument, sondern immer irgendwas, was du nicht kannst. Und daraus erschließt sich dann, dass es eigentlich vielleicht nett gemeint war.
Ja, nee, deswegen sagen auch die Norddeutschen zu deinem Buch, also unlustig ist es ja nicht.
Nee, es ist nicht. Ne? Kann man so machen. Das ist schon, nee, ist nicht verkehrt.
Es hätte alles so schön sein können. Hm. Wenn du auf der Bühne bist mit deinem Programm, einer Lesung, du bist auch nach 100 Jahren, du hast immer noch so eine sehr gesunde Anspannung, oder?
Natürlich.
Was ja einen trotzdem erstaunt, gerade wenn du auch als Erfinder im Prinzip, Gründer der Lesebühne, ja auch gern mal mit Skript auf der Bühne bist, weil auch wirklich gelesen
die ganze Zeit. Also sogar immer. Es ist mir immer.
Ach, ja. Sogar immer.
Es ist mir ganz wichtig, dass, also ich sehe mich auch wirklich als Geschichtenerzähler und diese Ebene, der, also natürlich könnte ich im Prinzip das alles auch auswendig erzählen. Also mittlerweile auch eine große Bühnenerfahrung und ich müsste natürlich die Zettel nicht haben, aber ich kann die Geschichten anders aufbauen, wenn ich sie vorlese. Es gibt auch einen anderen Raum, die Leute haben andere, schönere, ihre eigenen Bilder eigentlich im Kopf. Ich versuche auch immer wieder, also ich überlege lange, wie genau musst du denn vorgeben, also jetzt vor allen Dingen in dem Bühnenprogramm, wie jemand aussieht oder wie eine Geste ist und versuche mich auch immer zurückzuhalten, nicht selbst dann schon die Geste vorzumachen, damit jeder sein eigenes Bild dort auch im Kopf hat und seine eigene Geschichte dort miterleben kann. Und das hast du eben viel stärker, diese Möglichkeit. Du kannst auch viel vielschichtiger erzählen, wenn du es vorliest zwischendrin. So, dass ich jetzt eine Mischung habe, das ist in etwa halbe-halbe, dass ich Sachen so zwischendrin erzähle und erläutere, wo dann auch ein bisschen schon dieser Teil aktuelles politisches Kabarett dann mit drin ist von irgendwelchen Sachen, die ich dann umbaue, wo ich auch viel improvisiere. Mhm. Aber die andere Hälfte besteht aus Geschichten, die, das sage ich jetzt einfach mal so, tatsächlich sehr fein, auch sehr raffiniert ausgearbeitet sind, die sich sehr genau aufeinander beziehen und die nochmal eine Geschichte in sich erzählen und wo ich auch genau weiß, das ist natürlich das Tolle, dieses Konzept der Geschichten in sich funktioniert. Mhm. Das funktioniert ziemlich sicher. Also und deshalb habe ich daneben in dem, was ich frei erzähle, unglaublich viel Freiheit, weil ich weiß, zur Not, selbst wenn dich jetzt völlig verrennst, wenn du feststellst, du hast jetzt irgendwas erzählt, was dir heute Nachmittag eingefallen ist, wo du dachtest, boah, ist das lustig oder interessant und jetzt erzählst du es auf der Bühne und stellst fest, nein, es ist langweilig und doof. Das kann ja immer mal sein. Das macht nichts, weil ich kann immer zurück zu meinem Geschichtenbuch für den Abend.
Natürlich.
Und das greift dann. Und das ist da und das hat dann auch, sage ich jetzt doch mal selbst, das hat eben auch eine recht hohe Qualität, auf die ich mich verlassen kann und hinter der ich sehr gut stehen kann.
Aber gerade deswegen denkt man natürlich, könntest du ja noch viel lockerer an so einen Abend rangehen und brauchst gar nicht. Denn ich habe auch schon natürlich Kollegen erlebt, die plötzlich einen Blackout hatten, auch gar nicht mehr weiter wussten, auch keinen Laptop oder sowas hatten, wo sie hätten gucken können, sondern die tatsächlich auch mal 60 Sekunden in der Luft hingen. Das sind ja die Momente, vor denen man allenfalls Angst haben könnte. Du aber eben nicht. Du hast sein Papier dabei. Von daher denke ich, da könntest du.
Naja, das ist aber, das kannst du dann nicht machen. Also wenn du wirklich, das habe ich natürlich auch, so ein Blackout, dass ich auf einmal dann irgendwie, also das ist ja das Schlimmste. Du weißt, du hast dir irgendwas überlegt, was du eigentlich gerne erzählen möchtest. Und es ist dir irgendwie auch wichtig. Du möchtest es unbedingt erzählen. Und in dem Moment ist es weg. Ja. Es ist einfach nicht mehr da. Und du überlegst verzweifelt, was war es denn nur? Mhm. Und ich weiß genau, an dieser Stelle sollte es irgendwo sein. Aber das passiert mir auch und dann kann ich nicht einfach zur Geschichte übergehen. Das wäre ein Bruch, das merken die Leute auch, da ist dann der Abend gestört, ja, okay, und so. Und da ist es tatsächlich das Schöne und das Gute, dass ich das mittlerweile weiß, du kannst mit dem Publikum über alles reden. Es ist, das ist überhaupt gar nicht schlimm, wenn du diesen Blackout, das kannst du ganz einfach den Leuten sagen. Die sind ja alle auch freiwillig da. Im Gegenteil, die freuen sich total. Das muss man sich irgendwann, ich wusste das jahrelang nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe 10 Jahre lang immer vor jedem Auftritt, mindestens 10 Jahre, wahrscheinlich noch länger, ja, wahnsinnige Angst gehabt, weil ich auch irgendwie dachte, oh, die Leute erwarten jetzt von dir irgendwas und du musst irgendwas Besonderes machen, bis ich irgendwann begriffen habe, nein, es ist tatsächlich gar nicht so. Die Leute freuen sich total, dass der Abend stattfindet. Die sind gerne da, mhm, und die möchten, dass es schön wird, und du hast jetzt einfach, die schenken dir jetzt 2,5 Stunden Zeit und in der Zeit kannst du ihnen irgendwas erzählen, was du gerne erzählen möchtest. Das ist ein großes Geschenk von denen, mhm, und damit, davor brauchst du eigentlich keine Angst zu haben, aber man hat natürlich trotzdem die Anspannung, weil man ja niemanden enttäuschen will und weil man selbst auch guckt, funktioniert das so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das ist wirklich, also jetzt das neue Programm habe ich auch noch gar nicht so oft gespielt. Das hat jetzt irgendwie 30 oder 40 Vorstellungen bislang gehabt. Das ist eh noch spannend, aber auch das Programm davor. Am Ende sind es dann immer, bin ich bei 400-500 Vorstellungen, ja, okay, mindestens, wenn, okay, wahrscheinlich beim Imperativ waren es eher so an die 1000 ran, die es dann gespielt habe, also wo man eigentlich sagen sollte, das Programm kennt er. Also das hat er jetzt auch schon mal gehört.
Denn bei 30, 40 muss man sagen, wird es in Perspektive gerückt. Denn genau, bei 30, 40 habe ich noch nicht so oft gespielt. Also 30, 40 Mal. Ja. Aber klar, gegen 100 und, ja, und was ist das nochmal was anderes.
Und trotzdem ist natürlich jeder Abend anders. Und ist jeder Abend besonders und ist auch jedes Publikum anders. Und das ist schon auch das Schöne daran. Im Prinzip wie jeder Vergleich hinkt, aber ich mache ihn trotzdem mal. Leute, die jetzt halt begeisterte Sportler sind, werden dir auch sagen, jeder Marathon, den sie gelaufen ist natürlich anders. Funktioniert, also du wirst nie beim Marathon bei Kilometer 25 sagen, naja, jetzt ist auch dasselbe wie immer. Es ist immer, immer was Besonderes.
Das stimmt.
Und im Regelfall auch immer ein Erlebnis zumindest, was dich sehr prägt. Also ich weiß es, wenn das Publikum kriegt es ja meist gar nicht mit und man darf den, anfangs habe ich immer noch, wenn ich selbst das Gefühl hatte, das war jetzt aber ein schwieriger Abend, habe ich mich manchmal auch hinter einen Büchertisch gestellt und dann, wenn die Leute kamen zum Signieren, gesagt, das war heute aber nicht, war ein schwieriger, und die sind aus allen Wolken gefallen, sagen, was, es hat ihm bei uns nicht gefallen, um Gottes Willen, nein, wo ich seitdem begriffen habe, das merke nur ich, wenn das schwierig ist, und ich sage es nicht mehr hinterher dann,
Das gibt's auch noch auf dem Land, dass die Leute die Schuld bei sich selbst suchen.
Völlig. Weißt du? Aber in der Stadt auch. Also aber in der Stadt auch. Dann in dem Fall, also man soll das dann so nicht sagen, aber das gibt's ja trotzdem, dass du dann selbst auch das Gefühl hast, heute war es schwierig oder ich war auch irgendwie neben der Spur und ich habe mich ständig versprochen und alles Mögliche. Und das schüttelst du auch nach 1000 und was weiß ich, wie vielen Auftritten nie ab. Du gehst dann wirklich nach Hause oder unterwegs ins Hotelzimmer und das beschäftigt dich noch total lange. Im Prinzip bis zum nächsten Auftritt, also wo du immer wieder denkst, wie kann sowas passieren und wie schade, der Schöne, was hätte das schön sein können, da stehst du auch noch mit auf und so, ja. Also das ist wirklich, das ist insofern schon auch wirklich was einen immer noch sehr mitnimmt.
Auch Horst Evers hat aber eine sensible Künstlerseele.
Ja, genau, das wollte ich damit.
Die gepflegt und gestreichelt werden muss.
So in etwa kann man es auf den Punkt bringen.
Du lebst natürlich auch von kreativen Ideen. Ob das nun Formulierungen sind, ob das Figuren sind und natürlich Ereignisse, Handlung. Man erwartet von dir Absurdes, Skurriles, das du verarbeitest. Wie viel Druck machst du dir selbst, dir was auszudenken, eine Geschichte zu machen? Denn ich kann mir vorstellen, man kommt oft mal an einen Punkt, wo jetzt einem nichts mehr einfällt um einen herum gerade und denkt, okay, wo fange ich jetzt an?
Wie viel Druck kommt sogar sehr häufig an den Punkt. Ja, eigentlich, eigentlich befinde ich mich permanent an
dein
diesem
Leben
Punkt.
Dein Leben ist ein
dieser,
weißes Blatt.
Genau, ist dieser Punkt. Ich habe, ja, es ist ja immer dann Fluch und Glück zugleich. Ich habe das große Glück, dass ich in Berlin ja die Radiokolumnen für Radio 1 mache.
Mhm.
Und da sozusagen jede Woche eine neue Geschichte brauche.
Da hast du Druck, richtig.
Genau, da haben wir jetzt aber eben auch den schönen Rhythmus, da wir sie immer live aufnehmen, dass ich dann nur alle 3 Monate halt 12 neue Geschichten brauche, die ich dann am Stück aufnehme.
Ja.
Und es ist furchtbar. Also diese Woche vor diesem Termin, wo ich dann 12 neue Geschichten brauche, ist jedes Mal schrecklich. Und also meistens sind es dann so 5 oder 6 Tage, wo ich mich dann sehr ernsthaft damit beschäftige. Und spätestens an Tag 4 bin ich mir auch absolut sicher immer, es war das letzte Mal. Diesmal machst du es noch, weil es ja zugesagt hast und es ist schon angekündigt. Uh-huh. Aber direkt hinterher wirst du sagen, Kinder, das war's. Ich höre damit jetzt auf, weil ich stehe es nervlich nicht mehr durch. Und wenn es dann alles gut gegangen ist, nach der Vorstellung oder dem Einlesen, hat man es natürlich vergessen. Mhm. Und sagt, komm, lass uns 5 weitere Termine ausmachen. Ja. Es ist ein bisschen albern, aber es ist immer derselbe Ablauf. Aber natürlich ist es dann eben bei diesen 12 Geschichten so, dass ich im Regelfall dann, wenn ich dann wirklich ausdrucken muss und kurz bevor ich losgehe und sie aufgenommen werde, werden, also eigentlich schon etwas früher, weil etwas länger Vorbereitung brauche ich, ist es so, dass ich im Regelfall nur 7 bis 8 Geschichten habe, wo ich persönlich auch sagen würde, ja, die sind gut und okay, die möchte ich jetzt gerne aufnehmen. Ich brauche aber noch 4. Das heißt, und das gebe ich dann noch ehrlich zu, es sind dann 4 Geschichten dabei, wo ich selbst das Gefühl habe, na, da zitiere ich mich aber ein bisschen selbst. Also das habe ich im Prinzip so auch schon mal erzählt gehabt. Und es ist ganz klar, das geht jetzt für eine Woche, fürs Radio als Kolumne geht das mal durch.
Okay.
Aber das wirst du auf keinen Fall im Buch oder sonst irgendwie verwenden können. Das ist jetzt wirklich in dem Falle mal Füllmaterial, was ich mit reinnehme.
Mhm.
Und damit habe ich mich anfangs wahnsinnig schwer getan, weil man natürlich ein irre schlechtes Gewissen hat.
Und fallen die Geschichten denn auch immer auf als Füllmaterial?
Nee, es ist tatsächlich so, es gibt durchaus Geschichten, die so entstanden sind, wo sich dann aber gezeigt hat, später, dass das hervorragende Geschichten wurden und ganz tolle, ganz schöne, große. Also es ist eine meiner bekanntesten Geschichten ist da geht es darum, wie ich in eine Bäckerei gehe und gerne ein Brot für morgen von gestern vorbestelle. Also führt jetzt zu weit, das Ganze insgesamt, das ist ein sehr absurder Dialog.
Ja, weil es billiger ist.
Genau, ne? Eben. Also jemand möchte einem Brot von gestern für morgen vorbestellen, weil dann kostet ja nur die Hälfte.
Ja.
Und daraus ergibt sich dann dieser Dialog. Und das ist tatsächlich entstanden damals. Das war eine andere Geschichte. Und da hatte ich in der Geschichte diesen Dialog in der Bäckerei eigentlich. Mhm. Und das war auch noch ein anderer. Und die Geschichte war dann zu lang. Und dann dachte ich, ja, das musst du rauskürzen. Aber dann, wenn es rauskürzt, dir fehlen ja eh noch 4 Geschichten, dann machst du aus dem Dialog eine eigene Geschichte in der Bäckerei. Und dann baust du es jetzt schnell noch ein bisschen aus.
Ja.
Und dann habe ich das wirklich so als Füllmaterial geschrieben. Hab, muss ich zugeben, schon beim Schreiben gemerkt, das ist jetzt doch relativ schön. Ja. Hab's dann vorgelesen und hab dann erst recht gemerkt, dann vor Publikum auch, die Geschichte hat eine unglaubliche Kraft, die funktioniert. Hab mich danach dann nochmal dran gesetzt, hab sie richtig geschrieben und es ist heute eine der bekanntesten oder für mich auch wichtigsten kurzen Geschichten, die ich jemals geschrieben habe, auf die ich immer wieder angesprochen werde. Die ist tatsächlich als Füllmaterial eigentlich entstanden. Also das passiert dann schon auch. Aber ich hatte anfangs natürlich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen bei diesen Sachen, weil ich dachte, das kannst du doch nicht machen. Also jetzt wird's albern. Also wenn wir so weit sind, dann solltest du eigentlich auch aufhören. Das war, wie gesagt, vor 10 Jahren, auch eben dachte, jetzt hör auf. Also das ist, und mittlerweile damit mir auch etwas nachsichtiger geworden bin. Also ich kann es mir mittlerweile auch, und das ist ein großer Prozess, das würde ich dann auch vielleicht jüngeren Autorinnen und Autoren dann auch raten, sich selbst das nachzusehen, wenn man mal eine Geschichte geschrieben hat, das passiert einfach, die man auch selbst nicht so toll findet. Das ist das Normalste der Welt eigentlich. Ich konnte es damals nicht glauben, dass das überhaupt geht, dass man das darf und hat mich wahnsinnig gemacht, würde aber heute sagen, es sollte niemand tun. Es ist völlig normal, dass man zwischendurch auch schon mal echt Schrott schreibt.
Du lebst aber natürlich von Eingebung dann auch immer. Du bist nicht der Typ, der, sage ich mal, eine Technik hat, mit der er die Kreativität rauskitzeln kann.
Die an sowas
indem er zwei
auch nicht.
Komplett unterschiedliche Dinge zusammenbringt, auf den Tisch legt und sagt, und die verbinde ich jetzt zu einer Geschichte. Und daraus muss ja irgendwas Künstliches, vielleicht auch Komisches entstehen. Ja. Das wäre so eine ganz einfache Kreativtechnik.
Genau, die habe ich natürlich. Die habe ich in der Tat.
Das habe ich.
Das habe ich schon vor vielen Jahren gemacht, auch erklärt, dass ich tatsächlich zwei absurde Situationen nehme und mir selbst sage, wie kommt es jetzt logisch von der einen zur anderen? So, dass niemand dann auch sagt, was ist denn das für ein absurdes Ding? Und hinterher nehme ich die beiden absurden Situationen wieder raus und nur der Weg dazwischen, das ist dann die Geschichte. Das ist tatsächlich etwas, womit ich arbeite. Ich dachte jetzt mit Techniken, mit das, wie es ja dann Drehbuchschreiber oft machen, also mit solchen Schablonen und dergleichen. Davon halte ich persönlich nicht
sehr viel. Schemata meinst du?
Genau, ich bin da eher der organische Schreiber, der möchte, dass sich eine Geschichte entwickelt, der Geschichte folgt, an die Geschichte glaubt und nicht an das Konzept. Also ich habe natürlich auch vielleicht eine Idee und habe sowieso eine Weltanschauung, die mit reinspielt, aber letztlich hat die Geschichte immer recht. Also wenn man anfängt, die Geschichte zu schreiben und die nimmt ihren Lauf, dann stimmt das schon auch.
Und so eine Drehbuchschreiber-Schablone, die sieht wie aus? Also wie sieht die Schablone aus?
Kann ich tatsächlich so im Kurzen nicht beschreiben. Ich will, weil ich selbst auch gerne mittlerweile da in dem Bereich jetzt mal auch arbeiten würde und Sachen auch für Drehbücher entwerfen will. Das ist überhaupt nichts Schlechtes übrigens. Also Gottes Willen, nicht, dass man da, es ist nur nicht eine Art, wie ich bislang arbeite. Aber etwas, was ich dringend eigentlich lernen müsste, um damit umzugehen, bin bislang einfach noch nicht dazu gekommen. Mhm. Also ich weiß, dass das funktioniert und dass das viele auch machen und dass das eine sinnvolle Sache ist. Mhm. Aber das gehört im Moment noch nicht zu meinem Handwerkszeug. Also ich kann da gar nicht irgendwie vernünftig drüber reden. Ich kann nur sagen, dass es nicht meine Arbeitsweise ist bislang.
Horst Evers, der viele Jobs in seinem Leben gemacht hat, also bei der Landwirtschaft mitgeholfen natürlich, Taxi bist du gefahren, du warst als Meinungsforscher irgendwie mal unterwegs, all solche Dinge. Aus welcher Periode deines Lebens, die kannst du ja alle sauber hintereinander ins Regal stellen, hast du am meisten herausziehen können für, sage ich mal, deine spätere Tätigkeit als hauptberuflicher Schriftsteller? Also als erstes vermutlich der Taxifahrer natürlich, wo die Geschichten ja einfach in die Tür, in die Autotür reingebracht werden jeden Tag, ne? Oder?
Ja, wobei, als ich Taxi gefahren bin, war ich auch schon auf Vorlesebühnen.
Ah, okay.
So dass das dann eben auch was Gegenwärtiges hatte. Also das war schon zum Zeitpunkt auch, wo ich, wenn ich irgendwas erlebt habe, das direkt auch verbraten habe. Das waren jetzt nicht so Sachen, die lange liegen und wo man dann später sich nochmal erinnert und wo man dann versucht, sich das zusammenzubauen und da heraus dann schöpfen kann. Und insofern würde ich schon sagen, also jetzt gerade bei dem neuen Roman ist es natürlich auch sehr stark, dass dieser Bereich der Kindheit und des Aufwachsens schon etwas ist, worauf man immer wieder rekurriert, wo man immer wieder da ist, was einen sehr, sehr stark geprägt hat. Dann kam eben die zweite Zeit, diese Aufbruchzeit zur Zeit des Mauerfalls, als wir diese Vorlesebühnen gegründet haben, das alles gemacht haben. Das war halt eine aufregende Zeit mit Erwachsenwerden in jedweder Beziehung. Ich will da jetzt nicht so sehr ins Detail,
aber was heißt das Erwachsenwerden eigentlich? Außer, dass du deine Wäsche selbst anfängst zu waschen. Ne? Aber was heißt das?
Nein, dass man Verantwortung fürs eigene Leben übernimmt. Also und das geht weit über das Anmieten einer Wohnung und das Wäschewaschen hinaus, sondern dass man sich irgendwann überlegt, was möchte ich eigentlich machen und überhaupt dazu kommt, was macht mir Spaß, was gibt mir eigentlich was.
Das war auch Unsicherheit eben da. Manche wissen ja, wie ihr Weg ist.
Ja.
Die wissen früh, was sie studieren wollen, was für eine Ausbildung sie machen wollen.
Total.
Machen sie die
und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich an sich auch diesen Hang hätte.
Ja.
Bei mir war es in der Tat so, ich habe damals fest zugesagt, also ich hatte bereits eine Lehrstelle bei einer Bank nach dem Abitur und hätte in Diepholz diesen Weg gehen können, was mein Vater unglaublich gerne gesehen hätte. Und hat dann aus irgendeinem Grunde kam ich dann aber zu dem Schluss, dass ich da keine Lust war. Also, dass ich es doch nicht will und dass ich lieber erstmal damals dachte ich, und so war es dann auch, mir doch noch ein bisschen Zeit nehmen will und dann nach Berlin gegangen bin, diese Lehrstelle nicht angetreten habe, dorthin gegangen bin und dann eben sehr schnell, während des Studiums war ich schon wieder am Lernen studieren und da war es dann relativ klar, jetzt wird es eine Lehrerlaufbahn und ja. Auch da habe ich mich dann auch wohlgefühlt, das war abzusehen und so.
Für
und
deutsche dann aber auch Sozialkunde wieder, war das damals,
genau, nicht? Eben.
Studienrat hier,
so exakt.
Studienrat Evers, ja. Nee, damals hieß du noch, wie ist dein echter Nachname?
Winter.
Winter,
genau.
Gerd, nee,
ja,
Gerd doch. Winter war es, jawohl. Studienrat Winter, das klingt aber auch
schon. Das klingt schon toll, ne?
Studienrat Winter.
Und da dann auch wieder dieses Gefühl von Zuhause und Beruhigung hatte. Also ich habe es gar nicht lange ausgehalten, dieses freie Studentenleben und so. Und ich weiß nicht genau, was ich mache. Und war dann eben in diesem Lernstudium. Und es hat sich aber wieder irgendwie gezeigt, dass irgendwas mich dann doch wohl gestört hat oder so. Auf alle Fälle ging das dann mit den Vorlesebühnen, mit dem Schreiben und so los. Und ich immer noch überlegen war, was ist es eigentlich, was ich gerne möchte? Und sehr lange sehr unsicher war und das dann irgendwann sich auch einzugestehen und da diesen Schritt zu gehen und zu sagen, nee, jetzt lasse ich mich da mal drauf ein und jetzt weiß ich eben nicht genau, was passiert, das macht für mich sehr das Erwachsenwerden aus, sich das dann auch zu trauen und nicht nur sozusagen den Horizont, den man leicht überblicken kann, zu nehmen, sondern sich auch den man nicht überblicken kann, mal zu stellen.
Eine bunte Biografie, so bunt wie auch die Geschichten natürlich, die du mittlerweile dann schreibst. Einer, der, glaube ich, ja auch dich sehr, sehr geschätzt hat, es ist zumindest ein Zitat überliefert von ihm, ich glaube aus seinem Testament, als Günter Grass doch schrieb, besser er schreibt, als dass er kellnert, ja, genau. Der Horst Evers. Wo seid ihr denn zusammengekommen?
Das war
wo hat er dich kellnern sehen?
Das war bei der Buchmesse in Frankfurt. Ja. Da gibt's die große HR-Gala, so eine lange Nacht der Bücher.
Ja.
Ganz, ganz tolle Veranstaltung, wo ich dann eben zu Gast sein durfte. Damals, weil ich ja auch so kurze Geschichten eben hatte. Das war mit dem, ich weiß gar nicht mit welchem, ich glaube es war mit Für alle fehlt mir die Zeit oder auch ein Buch davor, ist ja auch egal, also mit einem der Geschichtenbücher,
ja.
Und da haben sie mich immer als Puffer zwischen die großen Gespräche mit den großen Literaten wie Günter Grass und einigen anderen, dann war ich immer so als Puffer zwischendrin, so für 3-4 Minuten eine lustige Geschichte, eine Auflockerung, irgendwas, was sehr gut funktioniert hat, was ich auch sehr gerne gemacht habe,
ja.
Und das mochten alle gern und deshalb war ich eben die ganze Zeit in dieser großen Garderobe neben der Bühne, wo dann alle immer hinkamen und irgendwann kam Günter Grass mit seiner gesamten Entourage, ein großer Stab und alles so. Und ich saß halt da, saß vor dieser Garderobe und war auch der Einzige in dem Moment da. Er kam rein mit seinen ganzen Leuten und hat es dann auch nicht richtig registriert, weil ich auch so normal da saß. Ja. Und er hat dann bei mir halt einen Kaffee bestellt.
Ja.
Also weil er auch da, also es war überhaupt nicht böse gemeint von ihm. Es war irgendwie,
ja.
Sah halt so aus, als wenn ich dort dann eben fürs Catering zuständig wäre. Hat bei mir einen Kaffee bestellt und klar, wenn Günter Grass einen Kaffee bei dir bestellt, holst du den Kaffee. Also da frage ich ja nicht lange nach. Also bin dann halt los und habe für Günter Grass einen Kaffee, weil er hat ihn ja bestellt.
Ja.
Geholt und da habe ich ihn dann auch gebracht und es war aber irgendwie irgendwas war dann auch nicht gut mit dem Kaffee oder es war nicht so, wie er es wollte, ich weiß es nicht genau, auf alle Fälle hat er dann aber auch mitgekriegt, ich bin gar kein Kellner, sondern ich mache, weil ich musste dann auch wieder raus und hat dann gesehen, ich bin auch auf der Bühne und ich schreibe selbst auch und daraufhin hat er dann den schönen Satz gesagt, also wo er sagte, ja, ich habe ja zwar nicht gehört, was sie gemacht haben, aber ich kann ihnen in jedem Falle sagen, besser sie schreiben, als dass sie kellnern.
Aber was stimmte der mit dem Kellnern?
Ich weiß es also auch nicht.
Entschuldige genau. Bitte, was hat der für Ansprüche an einen Kaffee, der serviert wird?
Das kann ich nicht mehr, also so genau, irgendwas war in jedem Fall nicht in Ordnung. Vielleicht war ihm zu kalt oder sonst, also er fand ihn jetzt nicht so toll, den Kaffee. Oder ich hab's irgendwie nicht gut gemacht mit dem Kaffee.
Eine Geschichte, die du mitgenommen hast, mit einem der ganz Großen der Literatur.
Eben, so habe ich tatsächlich mein Günter Grass-Zitat, mit dem ich bis heute, auf das ich bis heute gerne mal angesprochen werde.
Wenn nichts mehr bleibt von dir, aber dieses Zitat wird unsterblich.
Ja, genau.
Genauso allerdings wie, wir haben auch veganfreie Wurst.
Ja,
genau. Ich habe das Gefühl, der ist auch für die Ewigkeit. Oder zumindest für die nächsten 20 Jahre.
Super.
Horst Evers. Es hätte alles so schön sein können. Das ist die neue Geschichte. Das ist der Roman,
genau.
Den du jetzt geschrieben hast. Dann danke für den Besuch.
Sehr, sehr gerne.
Und bis die Tage wieder.
Ja, bis denn.
Talk mit Tees.